Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Angebliche Wahrheiten auf deren Wahrheitsgehalt überprüfen. Das ist eine wichtige Aufgabe der Medien. Aber welche Aufgabe bekommen Journalistinnen und Journalisten eigentlich, wenn es gar nicht mehr wichtig ist, ob Donald Trump die Wahrheit sagt oder ob es sich bei Behauptungen um Meinung oder Tatsache handelt? Nicht nur Trump hat mit dieser Strategie ja offenbar Erfolg. Der Journalistikprofessor Jay Rosen hat Antworten auf diese Fragen. Gleich hören wir sie. Außerdem eine Empfehlung in Sachen Hasssprache an Beatrix von Storch. Aber zu Beginn schauen wir nochmal aufs Thema Whistleblower. Jetzt und hier in Medias Res. Sie haben ihn gehört, den Whistleblower Edward Snowden im Radio-Exklusiv-Interview am Montag hier in Medias Res. Sein Buch steht in den Läden, aber von den daraus resultierenden Verkaufseinnahmen soll er selbst nichts bekommen. Das plant bzw. fordert zumindest die US-Regierung und klagt nun gegen Snowden. Es geht um die Tantiemen der Biografie Permanent Record, aber auch um Einnahmen von Filmen, Vorlesungen und Reden. All das stehe dem Staat zu. Ich habe vor der Sendung mit Christian Sprang gesprochen. Er ist Justiziar beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Und ich habe ihn gefragt, darf die US-Regierung das?
Das kommt drauf an, das sagen Juristen ja immer, ob nämlich eine Rechtsgrundlage entweder im Vertrag, den Snowden mal abgeschlossen hat, als er seine Arbeitsstelle übernahm, oder eben aus amerikanischen gesetzlichen Vorschriften es für so einen Anspruch gibt.
Und was sagt da die Klage aus? Wissen Sie das?
Nein, das hat man jedenfalls in der deutschen Berichterstattung noch nicht genau gelesen, was die Anspruchsgrundlage ist. Was ich gelesen habe, deutet eher darauf hin, dass eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen wurde, als Snowden eben Mitarbeiter des Geheimdienstes wurde, und dass die unter anderem vorsieht, dass er eben Veröffentlichungen, die er aus dienstlichen Erkenntnissen machen möchte, vorher vorzulegen hat, und wenn das nicht geschieht, dass er dann eben verpflichtet ist, unter anderem ihm daraus zustehende Einnahmen eben abzuführen, und Ansprüche bestehen eventuell aus diesem Vertrag.
Nochmal zum Verständnis und für den Hintergrund. Es geht hier nicht um ein Verbot des Buches.
Nein, das habe ich auch so gelesen. Das Verbot des Buches wäre auch schwieriger durchzusetzen, weil da müsste man zum Beispiel, was die deutsche Fassung betrifft, ja auch Ansprüche aus deutschem Recht haben. Und hier, wenn es aber um eine vertragliche Vereinbarung geht und es nur um die Abführung von Erlösen aus Veröffentlichungen geht, dann kann man das voraussichtlich ausschließlich vor amerikanischen Gerichten machen.
Und möglicherweise kommt da auch das Stichwort freie Meinungsäußerung ins Spiel. Es muss ja eigentlich möglich sein, seine Meinung auch in Buchform, auch in den USA, publik zu machen.
Gut, ich meine, es ist einfach eine Vertragsfreiheit. Sie können sich entscheiden, wenn Sie mit dem Deutschlandfunk einen Vertrag machen, entweder alles zu sagen, was Sie beim Deutschlandfunk erfahren, oder der Deutschlandfunk verpflichtet Sie und sagt, Wellendorf, Sie dürfen aber dieses und jenes nicht sagen, und wenn Sie es doch tun, dann gibt es Vertragsstrafe. Und wenn Sie so einen Vertrag unterschreiben, dann ist die freie Meinungsäußerung durch Ihre eigene Bindung, die Sie vertraglich eingegangen sind, eingeschränkt.
Ich gehe davon aus, dass das, was Sie jetzt angesprochen haben, möglicherweise auch für deutsche Verträge gilt, je nachdem, was in solchen Verträgen steht. Daran muss man sich dann halten. Dennoch, das Buch erscheint hier beim S. Fischer Verlag. Inwiefern hat die Regierung, die amerikanische Regierung, nun auch Zugriff auf das, was in anderen Ländern mit dem Buch passiert?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass alle ausländischen Lizenzausgaben vom amerikanischen Originalverlag typischerweise lizenziert werden, und aus diesen Lizenzverträgen, mit denen die ausländischen Verlage die Rechte bekommen, ihre Sprachfassungen, also S. Fischer zum Beispiel die deutsche Fassung zu machen, aus diesen Verträgen entsteht den lizenznehmenden ausländischen Verlagen die Pflicht, eine Lizenzgebühr und wahrscheinlich auch einen Vorschuss für die Veröffentlichung an den amerikanischen Originalverlag als Lizenzgeber zu zahlen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt die amerikanische Regierung anfängt, durch die ganze Welt zu laufen und überall dort, wo Lizenzausgaben in bestimmten Sprachen entschieden sind, Ansprüche vor Gericht geltend zu machen, sondern der Normalfall würde eigentlich sein, da ja die Lizenzeinnahmen alle an den amerikanischen Originalverlag fließen als Lizenzgeber, dass man versucht, Zugriff zu nehmen auf die sämtlichen dort einkommenden Lizenzeinnahmen, einschließlich derer, die eben aus der deutschen Veröffentlichung von S. Fischer kommen.
Und ich verstehe richtig, das wiederum hätte aber dann keinen Einfluss auf die Veröffentlichung des Buches hier in Deutschland?
Nein, auf keinen Fall. Die Veröffentlichung des Buches, da habe ich jetzt nichts gehört, dass da irgendwelche Probleme bestehen könnten. Ich denke schon, das Buch ist, glaube ich, auch draußen und jeder, der es lesen will, kann in den Buchhandel gehen und sich besorgen.
Zum Thema Publicity aus Ihrer Sicht, wird diese US-Klage dem Buch möglicherweise mehr Aufmerksamkeit verschaffen?
Davon würde ich ausgehen, ja.
Ja, kurz und klar. Der Justiziar beim Börsenverein des deutschen Buchhandels, Christian Sprang. Mit ihm habe ich über die Klage der US-Regierung gegen Edward Snowden gesprochen und darüber, welche Konsequenzen das bei Klageerfolg hätte. Medias Res hier im Deutschlandfunk und nun zum Thema alternative Fakten. Und eigentlich müssen wir mal klären, es sind keine alternativen Fakten. Es ist keine andere Meinung, die man ja wohl noch sagen dürfen muss. Es sind schlichtweg Lügen, die der amerikanische Präsident Donald Trump verbreitet, wenn er die Mexikaner zum Beispiel für den Zustand der amerikanischen Autoindustrie verantwortlich macht, wenn er über den ersten jemals registrierten Kategorie 5 Hurricane spricht oder wenn er sagt, dass er der am wenigsten rassistische Mensch sei. Und die Medien sind damit dauerbeschäftigt, diese Lügen als Lügen zu enttarnen und zwischen Meinung und Fakten zu unterscheiden. Aber was bringt das, wenn Wahrheiten oder Fakten gar nicht mehr zählen? Was kann der Journalismus dann überhaupt noch leisten? Meine Kollegin Bettina Schmieding hat darüber mit Jay Rosen gesprochen. Er ist renommierter Professor für Journalismus an der New York University. Und er sprach im Interview das Theaterstück Gaslight an, in dem ein Mann seine Frau derartig manipuliert, dass sie Fiktion von Fakten nicht mehr unterscheiden kann. Jay Rosen empfiehlt im Gespräch allen Medien also eine Art Gaslight-Redaktion, ein Gaslight-Desk.
A Gaslight-Desk means things that are said only to produce press coverage.
In der Gaslichtredaktion sollten Äußerungen des Präsidenten zusammenlaufen, die er nur sagt, um Berichterstattung zu bekommen. Damit will er Zweifel an früheren Äußerungen säen oder seinen Krieg gegen Journalisten fortführen. Äußerungen aus dieser Kategorie sollte die Redaktion behandeln und beschriften wie Teile eines Zirkuses. Die Frage, wie die Presse mit Politikern umgehen soll, die eine Menge Aufmerksamkeit bekommen, ohne ihnen zu noch mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen, ist ein großes Problem. Darüber habe ich in Bezug auf Donald Trump sehr lange nachgedacht. Der einzige Weg zu berichten, ohne Trumps Agenda zu bedienen, ist eine sehr klare eigene Agenda zu entwickeln. Daran können sich Journalisten orientieren, anstatt ständig in die Aufmerksamkeitsfallen zu tappen, die clevere populistische Politiker überall aufstellen.
Sie sagen, dass die Journalisten eine eigene Agenda haben sollten. Wohin soll denn die Presse ihr Augenmerk stattdessen richten?
Well, I think the only place that agenda can come from is from the people you are trying to inform.
Ich glaube, dass sich diese Agenda nach den Leuten ausrichten sollte, die die Medien informieren möchten. Während des Wahlkampfes sollte die Presse sich bei den Wählern informieren und sie fragen, über welche Themen die Kandidaten mit den anderen Kandidaten in einen Wettstreit um die Wählergunst treten sollen. Wenn es der Presse gelingt, ihre Leser, ihre Hörer und Zuschauer zu animieren, Themenvorschläge zu machen, könnte das die Agenda für die Berichterstattung sein. Auf diese Weise verhindert die Presse, dass sie sich in Trumps Hurricanes von Lügen und Zerrbildern verliert.
Hurricane of lies and distortions.
It seems as if he lies. Es scheint, als lüge Trump mit Absicht, um die Presse vielleicht auch mit Fact-Checking zu beschäftigen, damit sie nicht über Dinge berichten, die er eigentlich verheimlichen will.
I think the fact-checking system has been broken by Trump.
Ich glaube, dass das System der Faktenüberprüfung von Trump kaputt gemacht worden ist. Glenn Kessler, der Faktenchecker der Washington Post, hat gesagt, dass frühere Präsidenten, wenn sie von der Presse bei einer falschen Aussage erwischt wurden, einfach aufgehört haben, diese Aussage zu wiederholen. Sie haben diese Aussage aus ihrer Rede gestrichen oder sie so verändert, dass sie den Fakten entsprach. Trump dagegen tut nicht nur nichts von all dem, vielmehr wiederholt er die falschen Aussagen und benutzt den dadurch entstehenden Konflikt mit der Presse, um bei seinen Unterstützern Eindruck zu schinden. Die Washington Post hat zwar bereits 12.000 falsche Aussagen des Präsidenten gezählt, jedoch wirkt das System der Faktenüberprüfung unter Trump nicht mehr wie früher.
We can say that fact-checking isn't working the way it once did with Donald Trump.
Do you think that the media are part of, glauben Sie, dass die Medien selber irgendwo auch das Problem sind, weil sie ja sowas wie eine Art von Nachrichtenwertesystem haben? And they cling to this ethics?
Yes, one way you could say it is that Trump has hacked the press system.
Ja. Trump hat das System mit seinen Aufmerksamkeitstechniken zerstören können, weil dieses System auf alles reagiert, was Nachrichtenwert hat. Skandale, Konflikte, Unvorhersehbares. Trump hat aus dieser Formel für Nachrichtenwert auf vielfältige Weise einen Vorteil gezogen. Der einzige Weg für Journalisten heraus aus diesem Teufelskreis ist, zu überdenken, was überhaupt berichtenswert ist. Aber das ist unglaublich schwer für eine Branche, die keine zentrale Organisationsform hat. Diese Institution kann nicht einfach als Ganzes ihre Meinung ändern. In dieser Situation ist es sehr schwierig für Journalisten, von einer nicht mehr funktionierenden Methode zu einer anderen zu wechseln.
One practice to another, even if they know that their practice is broken.
I often have the impression, as ich habe manchmal das Gefühl, als hätte uns Populismus, Trump, Schrägstrich, AfD, was auch immer, uns Journalisten eigentlich für immer verändert. Würden Sie da zustimmen? Is that correct?
It's definitely possible because some of their methods are working.
Das ist definitiv möglich, weil ihre Methoden tatsächlich funktionieren. Niemand bezweifelt mehr, dass Politik mächtig an Schwung gewinnt, wenn sie die Medien als elitär, distanziert und Teil des politischen Systems diffamiert, wie es die AfD tut. Da dieses Argument bei den Wählern verfängt, wird diese Politik eine Zukunft haben.
Sometimes I think, manchmal scheint es, als seien Journalisten reife Früchte an einem Baum, die man nur pflücken muss, to be picked.
A lot of bad habits built up over the years, and the press is paying the price for them now.
In der Vergangenheit hat sich die Presse schlechte Gewohnheiten zugelegt und zahlt nun den Preis dafür. Politische Journalisten in den USA sind seit Jahrzehnten fasziniert von politischen Insiderspielen. Wer sind die Gewinner? Wer die Verlierer? Wie reagiert das politische System auf die unterschiedlichen Wähler? Journalisten glauben, dass politische Berichterstattung bedeutet, mitten in dieser Maschinerie zu stecken. Dieser Insider-Journalismus hat dazu beigetragen, dass die Öffentlichkeit glaubt, dass Journalisten Teil der politischen Klasse sind.
Der Journalismusforscher an der New York University, Jay Rosen. Bettina Schmieding hat mit ihm über Journalismus in Zeiten von Donald Trump gesprochen. Hier in Medias Res.
Medias Res. Drei Fragen an.
Mein Name ist Lars Langenau. Ich arbeite bei der Süddeutschen Zeitung und bin dort zuständig für die tägliche Sendung Auf den Punkt.
Was läuft gut in den Medien?
Es läuft sehr gut, dass inzwischen ein großer Transformationsprozess von der Zeitung ins Online-Geschäft passiert und dass die Zeitungen gemerkt haben, aufgrund der ganzen Verluste, die sie in den letzten Jahren zu verzeichnen haben, dass sie auf anderen Medien präsent sein müssen. Und meine Zeitung beispielsweise, Süddeutsche Zeitung, ist dabei, sehr stark auf einen digitalen Weg zu gehen.
Was läuft schlecht in den Medien?
Ich bleibe mal bei dem gleichen Thema, und zwar die Transformationsprozesse von einer Zeitung in Richtung Online. Es ist tatsächlich etwas, was den Spiegel mittlerweile 4 Chefredakteure gekostet hatte.
Und bei Ihnen?
Ich kümmere mich ganz neu um den Podcast. Wir machen einen täglichen Podcast. Das dauert 10 Minuten bei uns. Das heißt Auf den Punkt. Und zwar nehmen wir uns ein tägliches politisches Thema meistens und sprechen mit einem Experten der Zeitung oder der Online-Redaktion über dieses Thema.
Wegen eines Streiks im Bayerischen Rundfunk kommt es heute in einigen Programmen zu Sendeausfällen. Deswegen hören Sie gerade Bayern 3. Auch wenn Sie vielleicht ein anderes BR-Programm eingeschaltet haben.
Sie hören, dass Sie was anderes hören. In vielen ARD-Anstalten wird heute gestreikt, nicht nur in Bayern, auch beim WDR, beim NDR oder SWR. Hier sind die Positionen der Kontrahenten klar, Gewerkschaften auf der einen Seite, ARD-Anstalten auf der anderen. Manchmal sitzt der Gegner oder die Gegnerin aber mit am eigenen Interessentisch. Zumindest scheint es beim anderen Streit im BR gerade so zu sein. Es geht um den Unternehmer und FDP-Politiker Helmut Markwort, der bei diversen privaten Medienunternehmen mitmischt, aber auch im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks sitzt. Und das sorgt bei anderen Mitgliedern wiederum nicht nur für Missstimmung, sondern mittlerweile auch für Rufe nach Gesetzesänderung. Michael Watzke hat mit den Streitbeteiligten gesprochen.
Der Hauptwettbewerber der privaten Radios in Bayern ist natürlich der Bayerische Rundfunk.
Sagt Helmut Markwort, Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks und, was die Sache pikant macht, gleichzeitig privater Rundfunkunternehmer in Bayern. Markwort hält unter anderem Anteile am Münchner Radio Gong und an Antenne Bayern, dem größten und profitabelsten Radiosender im Freistaat. Deshalb ärgerte sich der Fokus-Erfinder Markwort oft über die Kanalvielfalt des öffentlich-rechtlichen BR.
Mit seinen 5 Programmen, mit seinen vielen Aktivitäten, die er ständig ausdehnt.
Ist das BR-Rundfunkratsmitglied Helmut Markwort also der Gegner im eigenen Bett des Bayerischen Rundfunks? Natürlich nicht, sagt Markwort. Und außerdem sei er ja Kontrolleur.
Ich spreche nicht schlecht über den Bayerischen Rundfunk. Ich habe da gerade spannungsreiche Situationen. Die kämpfen für ihre Interessen.
Die, das sind der Rundfunkratsvorsitzende Lorenz Wolf und seine Mitstreiter aus dem Kontrollgremium des Bayerischen Rundfunks. Wolf hat sich in einem Brief an den Bayerischen Landtag gewandt. Dort appelliert er, eine Lücke im Regelwerk des Bayerischen Rundfunkgesetzes zu schließen, die im Fall Markwort offenbar geworden sei. Denn bisher schließt das Rundfunkgesetz nicht aus, dass ein privater Medienunternehmer zum Kontrolleur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bestellt wird. Helmut Markwort, der für die FDP im Bayerischen Landtag sitzt, war von den Liberalen für den BR-Rundfunkrat nominiert worden. Und das war, trotz scharfer Proteste aus dem BR, vollkommen rechtens, entschied das bayerische Justizministerium, das die Rechtsaufsicht innehat. Und genau deshalb, findet der Rundfunkratsvorsitzende Wolf, müsse das Gesetz geändert werden. Zudem solle nach seinen Vorstellungen auch kein Vertreter der bayerischen Zeitungsverleger im BR-Kontrollgremium sitzen. Denn die Verleger hielten schließlich auch maßgebliche Anteile an privaten Rundfunksendern. Im Bayerischen Landtag wird Wolfs Schreiben zwiespältig betrachtet. Sein Vorstoß gegen Rundfunkunternehmer findet überparteilich Zustimmung, außer in der FDP. Aber die Zeitungsverleger auszuschließen, das sehen viele CSU-Politiker kritisch. Und nun gehen auch die Privatradios in die Offensive. Die Vereinigung Bayerischer Rundfunkanbieter, VBRA, kritisiert, dass die katholische Kirche zahlreiche Rundfunkbeteiligungen in Bayern halte, darunter Radio Augsburg und Hitradio RT1. Hintergrund: Lorenz Wolf, der BR-Rundfunkratsvorsitzende, ist katholischer Offizial und Domdekan. Er leitet das katholische Büro Bayern und sitzt im BR-Rundfunkrat, weil ihn die katholische Kirche dorthin entsandt hat. Der VBRA-Vorsitzende Felix Kovert schreibt, Zitat: Ich lege Dr. Wolf nahe, die Position der katholischen Kirche zu prüfen, bevor er sich unterstellten Interessenskonflikten Dritter widmet. Zitat Ende. Kovac ist auch Geschäftsführer von Antenne Bayern und sagt, der BR-Rundfunkrat vertrete die Interessen der Allgemeinheit. Insofern sei es nicht nachvollziehbar, wenn der Bayerische Rundfunk über die Zusammensetzung seines eigenen Kontrollgremiums bestimmen möchte. Der ARD-Vorsitzende und Intendant des Bayerischen Rundfunks Ulrich Wilhelm spricht davon, es sei noch keine definitive Entscheidung in der Sache getroffen worden. Markwort gibt sich konziliant.
Ich bin ja ein Anhänger des dualen Systems und bin unbedingt dafür, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Garantien hat und seine Grundaufgaben erfüllt.
Wie es auch ausgeht, Markwort wird in jedem Fall im BR-Gremium bleiben, denn eine etwaige Gesetzesänderung kann nicht rückwirkend angewendet werden.
Helmut Markwort und das kleine Problem mit dem Bayerischen Rundfunk bzw. mit dem Rundfunkrat. Und nun fehlt nur noch das poppolitische Medienthema der letzten Tage. Und wenn es ums Thema Pop und Politik in diesem Land geht, dann ist meistens entweder Campino von den Toten Hosen im Spiel oder wenn der es nicht ist, ist es Herbert Grönemeyer. Der aber einer der wenigen deutschen Stars ist, die sich beständig und laut und in klaren Worten gegen Rechtsextremismus und Faschismus wendet. Und dafür natürlich angefeindet wird von vielen Social-Media-Usern. Und der eigenen Empörung verleiht man ja bekanntlich besonders viel Kraft, wenn man das Kritisierte in irgendeiner Form mit der Nazi-Zeit vergleicht. Diesen Kommentatoren empfiehlt unser Autor Arno Ozesek mehr Geschichtsunterricht und weniger Lärm. Die Medienglosse.
Falls Sie sich schon seit Anno Dunemals für Lyrik interessieren, hören Sie lieber kurz weg. Gut möglich, dass Ihnen Ernst Jandls Lichtung bis zu den Knien zum Hals raushängt. Falls Sie jedoch zu den jungen Leuten mit digitalem Hintergrund gehören, spitzen Sie bitte die Ohren. Was jetzt folgt, ist ein sogenanntes Gedicht und das geht so. Manche meinen, lechts und rings kann man nicht verwechseln. Wär ich ein Irrtum? Tja, ob das immer noch gilt, dass man rechts und links sehr wohl verwechseln kann? Das ist exakt die Frage in der Causa Grönemeyer von Storch. Herbert Grönemeyers Ansage während des Wiener Konzerts, nachzuhören auf YouTube, war in der Tat kein Ohrenschmaus, um es vorsichtig auszudrücken. Und jetzt mal unvorsichtig. Würde ein Björn Höcke öffentlich so abgehen, kämen vermutlich Psychiatrie, Polizei und Verfassungsschutz angedüst. Entsprechend fallen die Kommentare aus. Heil Grönemeyer, mein Diktator, notierte etwa die Userin Sabine Lettmanns. Mehr Resonanz als Lettmanns hat selbstverständlich die AfD-Posaune Beatrix von Storch erbeutet. Und zwar mit dem Tweet: Das ist die furchterregendste, übelste, totalitärste Hassrede, die ich je gehört habe. Falls uns von Storchs frühere Geschichtslehrer oder Lehrerinnen zuhören, möchten wir fragen: Ist das möglich? Hat Frau von Storch als kleine Herzogin von Oldenburg in ihrem Unterricht wirklich nie von übleren Hassreden gehört? Und wenn nicht, haben Sie etwa Ihren Job verfehlt? Aber lassen wir das. Gehen wir wohlbegründet davon aus, dass von Storch bei der Aburteilung Grönemeyers sehr wohl an den hässlichsten Hassreden der deutschen Geschichte Maß genommen hat: Hitlers, Goebbels, Görings Reden. Und die soll der Bade aus Bochum nun überboten haben? Was davon rechts veranstaltet wird, nennt man im Fußball offensives Umschaltspiel. Das eine Team greift an, verliert den Ball und das andere startet überfallartig die Gegenattacke. Das Umschaltspiel kann dann so aussehen, wie es der YouTuber Friedrich von Osterhey vorführt. Von Osterhey hat Grönemeyers Wiener Worte unter Filmausschnitte von Josef Goebbels Sportpalastrede gelegt. Und wenn Grönemeyer, nun ja, sehr laut ausruft, dann liegt es an uns zu diktieren, wie diese Gesellschaft auszusehen hat, recken sich im Sportpalast die Arme zum Hitlergruß. Viele Kommentatoren beglückwünschen von Osterhey quasi zum Torerfolg nach politischem Umschaltspiel. Deshalb noch einmal zum Mitgrübeln. Kann man links und rechts wirklich verwechseln? Sind die Rechten vielleicht sogar die neuen Rechtslinken, sofern sich nämlich die ursprünglich Linken, laut rechter Propaganda, wie einst die ultrarechten Nazis aufführen? Hat nicht schon vor 50 Jahren der damals selbst noch linke Philosoph Jürgen Habermas vor Linksfaschismus gewarnt, also Teile der Linken des linken Rechtsextremismus verdächtigt? Und bekommt man von all den Rechts-Links-Kombinationen nicht einen Brummschädel wie von 8 Stunden Achterbahnfahrt? Das mag schon sein. Und trotzdem sagen wir Gemach. Der Musikant Grönemeyer wird anerkennen müssen, dass der Ton die Musik macht, nicht nur, aber auch. Und sein Ton in Wien war krass. Den Gesinnungsfreunden von Storch sei jedoch gesagt, ob Grönemeyer gegen Rassismus grölt oder ihre Freundin an der Grenze auf Flüchtlinge schießen lassen will, macht einen Unterschied aus. Achten Sie auf Kontext und Inhalte. Über das Twitter-Konto ihrer jetzt so ehrpusligen von Storch kam mal die kannibalische Ankündigung, sie wolle Fleisch von Angela Merkels Kadaver reißen. Insofern glauben wir, rechts und links bleiben in der Sache unverwechselbar, bis vielleicht der Tag anbricht, an dem Herbert Grönemeyer und Beatrix von Storch Arm in Arm auf der Bühne stehen und Zeit, dass sich was dreht, singen. Aber das dauert noch ein Weilchen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jens Tamm, Volontär an der Redaktion der Emder Zeitung. Und unsere Schlagzeile zu morgen lautet: Endspurt auf der A31-Baustelle. Seit 3 Jahren wird an der A31 zwischen Leer und Emden gebaut. Da wird der Standstreifen verbreitert und dazu wurde die Autobahn mehrere Jahre einseitig gesperrt, weil insgesamt auch 5 Brücken erneuert werden mussten. Und jetzt nach 3 Jahren ist eine Fahrtrichtung komplett fertig und die Bauarbeiten an der 2. Fahrtrichtung schreiten sehr gut voran. Die Straßenbaubehörde konnte gestern auf Anfrage vermelden, dass, wenn die Bauarbeiten so weiter voranschreiten, der Bauzeitplan definitiv gehalten werden kann. Und das ist eben gerade für den Wirtschaftsstandort Emden in Ostfriesland sehr wichtig, weil das die einzige Anbindung ist, neben dem Hafen natürlich.
So, da haben Sie sie, die Medias Res-Ausgabe von heute. Morgen wieder, 15:35 Uhr. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.